SRF 2 Kultur.
Wissen Sie, was ein Zombie ist? Nein, nicht der Moderator nach dem Aufstehen in aller Herrgottsfrüh, sondern ein Untoter ohne Seele, ein Sumbe. Das Wort kommt aus Afrika und meint einen Totengeist ursprünglich. Wahre Massen dieser Zombies, die kommen jetzt ins Kino. Im neuen Streifen des Schweizer Hollywood-Regisseurs Mark Forster führt die Menschheit einen Krieg gegen eine Zombie-Pandemie. World War Z heißt der Film und Brad Pitt spielt darin die Hauptrolle. Brigitte Hering.
Hollywoods Tausendsasser Mark Forster probiert gerne immer wieder neue Filmgenres aus. Mit World War Z ist er jetzt bei dem Filmgenre angelangt, das man tatsächlich das Genre-Kino nennt. Zombies sind in seinem neuen Film los. Und zwar nicht einige hundert oder tausend, sondern gleich Millionen. Und mittendrin ist Brad Pitt. Und er hat als UNO-Mitarbeiter Jerry die nicht ganz einfache Aufgabe, die Welt vor der Zombie-Infektion zu retten. Schon zu Beginn des Films macht Forster keine halben Sachen. Es ist keine schleichende Ansteckung, die langsam die Zombies in die Gesellschaft und in den Film bringt. Sie sind einfach plötzlich da. Und zwar in Massen.
Daddy, be careful on the road.
It's okay, baby.
Jerry?
Brad Pitt sitzt mit seiner glücklichen Familie im Auto, als die Welt förmlich auseinanderfällt. Gerade spielen die Töchter noch Ratespiele und plötzlich bricht die Hölle los und tausende Zombies überrennen die Stadt Philadelphia. Forsters Zombies sind keine langsam schwankenden Gestalten, wie wir sie kennen. Sie rennen schnell, sie springen von Mauern und Häusern und sie ballen sich zu riesigen, wimmelnden Haufen zusammen, um eine Mauer zu überwinden. Die Zombies im Film wirken in der großen Masse. Sie sind fast schon eine biblische Plage, Insekten, Heuschrecken, die die Menschheit wegfressen. Und zwar auf der ganzen Welt. Es sind eindrückliche Bilder, diese Zombie-Massenszenen, die Forster wahlweise in den USA, in Südkorea, in Jerusalem oder in Wales ansiedelt. Viel war im Vorfeld über World War Z berichtet worden. Man hörte von einer chaotischen, überteuerten Produktion, von ausgewechseltem Personal und von einem geänderten Ende. Herausgekommen aber ist ein solider, spannender und gut gemachter Film, der das Zombie-Genre manchmal liebevoll zitiert, in seiner Machart aber natürlich auch sprengt, wie Mark Forster erzählt.
Es gibt ja die Menge Sachen, die neu sind. Und World War Z ist nicht sozusagen eigentlich ein Zombie-Film, es ist eigentlich ein Katastrophenfilm. Und es hat aber gleichzeitig... Tut er sich differenzieren, glaube ich, von dem Genre, was eigentlich schon früher gemacht worden ist.
Genrefilme zitieren gerne andere Genrefilme. Und auch Forster tut das natürlich gern. George Romeros Referenzwerk Dawn of the Dead muss natürlich vorkommen. Aber auch auf Flugzeugkatastrophenfilme ist angespielt. Und sogar die großen Bibelverfilmungen der 50er Jahre fallen einem ein, wenn man die Zombie-Massen die Mauern von Jerusalem erstürmen sieht. Eine Warnung sei hier noch ausgesprochen. World War Z ist ein Genrefilm. Er bietet Zombies, Katastrophen, Abenteuer. Er bietet keinen Tiefgang, keine komplexe Geschichte, keine Welterklärungen und die Familiengeschichte des von Brad Pitt gespielten Helden stört mehr, als dass sie rührt. Wer mit der Erwartung, einen guten Film zu sehen, ins Kino geht, wird wohl enttäuscht. Wer aber einen guten Genrefilm sehen möchte, der wird an World War Z einiges Vergnügen finden.
SRF 2 Kultur, Jennifer Kakshuria Mikrofon mit den Kulturnachrichten. Die ältesten bekannten Jagdwaffen der Welt, das sind Speere aus Fichtenholz. 300.000 Jahre alt sind sie und wurden im niedersächsischen Schöning gefunden. Ab heute haben diese Wurfspeere aus der Altsteinzeit ein eigenes Museum, und zwar nahe ihres Fundortes in Schöning. Die ältesten vollständig erhaltenen Waffen der Welt sind ein Beleg für die aktive Jagd, was das Bild der kulturellen und sozialen Entwicklung des frühen Menschen revolutioniert hat. Ennio Morricone ist einer der bekanntesten Filmkomponisten überhaupt. Der 85-Jährige hat für über 500 Filme die Musik geschrieben. Der gebürtige Italiener gastiert nun nächstes Jahr erstmals in der Schweiz. Er wird ein 160-köpfiges Orchester und Chorensemble dirigieren. Auf dem Programm steht unter anderem einer seiner größten Hits aus dem Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Der Dirigent und Komponist Ennio Morricone reist im Rahmen der Tournee 50 Years of Music in die Schweiz. Und zwar findet sein Konzert im Februar 2014 im Zürcher Hallenstadion statt.
Langlebigkeit ist ein globales Phänomen, das stellt jeden Einzelnen, die Regierungen, die Unternehmen, die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Sensibilisiert für die höhere Lebenserwartung sind die Versicherungen und insbesondere die Versicherer am Ende der Kette, die Rückversicherer, die Todesfallrisiken und Langlebigkeitsrisiken mittragen. Eins der wichtigsten globalen Unternehmen ist die Swiss Re. Sie investiert viel Geld in die Erforschung der Lebensrisiken und der Langlebigkeit und leistet sich Top-Forschungsabteilungen. Und darüber berichtet Beatrice Born.
Mein Gesprächspartner Daniel Ryan ist bei Swiss Re im Bereich Leben und Gesundheit für die Forschung und Entwicklung zuständig. Er ist Mitglied des Rats für das Altern des World Economic Forum und er tauscht sich mit den Forschern der renommierten Harvard Public School of Health aus. Altwerden sei ein globales Phänomen.
Aging is definitely a worldwide phenomenon and I'm a member of the Global Agenda Council on Aging Populations at the World Economic Forum, and we're very interested in trying to determine and to demonstrate to others that aging is not just a challenge, but very much an opportunity.
Alt werden als Chance bewerten und nicht gleich rot sehen. Obwohl der Blick auf die Bevölkerungskarte der UNO zeigt, dass in 33 Jahren fast alle Länder tiefrot eingefärbt sind, mit Ausnahme von Afrika und Südasien. Rot bedeutet, dass 2050 mehr als ein Viertel der Bevölkerung über 60 Jahre alt werden. Heute lässt sich die Zahl dieser Länder an einer Hand abzählen. Italien, Schweiz, Deutschland, Griechenland und Japan. Die aufstrebenden Länder, die Schwellenländer, stünden dabei sehr rasch vor denselben Aufgaben wie derzeit die Industriestaaten, ist Daniel Ryan überzeugt.
Emerging countries are rapidly increasing in terms of their life expectancy. And it's this convergence, which means as we go closer and closer in the future, that the challenges that different countries will face will become more and more similar.
Die besondere Herausforderung für einige Schwellenländer liege darin, dass die Bevölkerung schneller altert, als dass die Länder den Wohlstand der Industriestaaten erreichen.
And therefore we have to be that much more intelligent about how we use resources to support them and indeed also to make sure that the opportunities that are presented are sufficient.
Es braucht sehr intelligente Unterstützung, damit auch dort ein langes Leben eine Chance sein kann. Wichtig seien in diesem Zusammenhang drei Dinge. Die medizinische Grundversorgung, rechtzeitige Diagnosen, insbesondere von Infektionskrankheiten und auch die Höhe des Rentenalters in den Schwellenländern ist zentral.
So this is very much talking about retirement ages. This is very much about focusing on primary healthcare. This is very much about focusing on early detection of emerging disease.
Das schnelle Entdecken von Infektionskrankheiten. In Asien ist dies zum Beispiel der Kampf gegen Hepatitis C und Lebererkrankungen. Auch das Rentenalter in den Schwellenländern schafft Probleme. In China gehen die Menschen davon aus, mit 58 in Pension zu gehen und im Schnitt noch 31 Jahre zu leben. Daniel Ryan sieht letztlich nur drei Möglichkeiten, als Gesellschaft mit der weltweit hohen Lebenserwartung umzugehen. Entweder länger arbeiten, mehr für die Pensionskosten und die Gesundheitskosten bezahlen oder mehr Steuergelder an den Staat abgeben.
There are only three real options. We can increase retirement age, we can pay more into pensions and pay more into future healthcare, or we fundamentally face the prospect of higher taxation, so the government. So the balance between government, organizations such as companies and the individual is absolutely key here, and all countries face a similar issue.
Neben diesem Gleichgewicht, wie es Daniel Ryan ausdrückt, gehört auch der Abschied von der Idee des Rentnerdaseins. Es brauche großen, auch politischen Druck für fließende Lebensmodelle.
We need to put as much pressure on possible, and governments are responding to this, and companies are responding to this, to have a flexible system whereby elderly and really not so elderly people can continue working and continue contributing and continue benefiting from the undoubted advantages there are to many of working in later life.
Das Interesse des Versicherers sei es, mitzuwirken, dass möglichst viele Menschen lange angeregt in der Mitte der Gesellschaft leben. Denn was alle verhindern möchten, so Daniel Ryan, ist eine stets steigende Zahl von Menschen, die gleich an mehreren oder chronischen Krankheiten wie Alzheimer leiden, die lange betreut sein müssen.
How do we improve healthy life expectancy? Because the last thing we want as individuals or societies or governments is an increasing large number of individuals who need to be supported for many years in later life, who have problems with Alzheimer's and other disease, and that those comorbidities act as a particular challenge, both to the individual, to their family and to governments at large.
Swiss Re ist ein Rückversicherer, der mit Risiken handelt. Das Risiko, lange zu leben, soll verteilt werden auf die ganze Weltgesellschaft, damit die Chancen für ein langes Leben wirklich auch Chancen sind.
Gerade vorhin war schon die Rede davon, die Weltbevölkerung wird älter. In ein paar Jahrzehnten stehen fast alle Länder der Welt vor der Situation, dass ein Viertel ihrer Bevölkerung älter ist als 65. Zwei große Ausnahmen gibt es, Afrika und Indien, weil in diesen Ländern die Armut teilweise noch so groß ist, dass eine vergleichsweise hohe Sterblichkeit den rasanten Anstieg etwas bremst. Es gibt ihn natürlich aber trotzdem. Und gerade in diesen vergleichsweise armen Ländern trifft er auf gänzlich unvorbereitete Gesellschaften. Daniel Theiss berichtet.
Beispiel Indien. Auch dort wächst, wie in allen anderen Schwellenländern, der Anteil der über 65-jährigen Menschen an der Gesamtbevölkerung rasant. Dank besserer hygienischer Bedingungen und wachsendem Wohlstand. Lag die Lebenserwartung im Jahr 1970 noch bei 50 Jahren, so beträgt sie heute bereits 65 Jahre. Tendenz steigend. K.S. James ist Leiter des Forschungszentrums für Bevölkerungsfragen in Bangalore, Indien. Seine Prognosen für die Zukunft:
There will be significant number of elderly in India. By 2050, it is something around 18 to 20%, which is to a advanced country level right now, which is experiencing.
Im Jahr 2050 wird es in Indien deutlich mehr ältere Menschen geben. Der Forscher rechnet mit einem Anteil von 18 bis 20% an der Gesamtbevölkerung. Ähnlich wie heute schon bei uns werden den jungen Menschen immer mehr Alte gegenüberstehen. Im Gegensatz zur Schweiz gibt es in Indien so gut wie keine Versorgungsstruktur. Rente und Pensionierung gibt es allenfalls für ein paar privilegierte Beamte. Und es ist auch nicht die jüngere Generation, die die Älteren versorgt. Die Alten kümmern sich um sich selbst. Viele arbeiten nämlich buchstäblich bis zum Umfallen.
We have a very weak social security system here. That's why if you look at now, almost half of the elderly in India, especially among males, are working. This is because there are no options for them. They have to work for their daily survival.
Sie haben keine andere Option, sagt K.S. James. Sie müssen arbeiten für ihr tägliches Brot, egal wie alt sie sind. Davon profitiert insbesondere die jüngere Generation. Wenn sich die Alten nämlich vorwiegend selbst versorgen, kostet das die Volkswirtschaft entsprechend weniger Geld. Kommt dazu, dass die Armut oft so groß ist, dass die Jungen, auch wenn sie ihre Eltern und Großeltern versorgen wollen, dazu gar nicht in der Lage sind. Das ist heute schon ein Problem bei rund 100 Millionen älterer Menschen. Erst recht im Jahr 2050, dann wird sich ihre Zahl nämlich mehr als verdoppelt haben. Eine organisierte Altersvorsorge wird damit zwingend nötig, meint K.S. James. Doch davon ist in Indien noch nicht einmal die Rede, meint der Bevölkerungsexperte James, der sich als einer der wenigen indischen Forscher überhaupt mit dieser Frage beschäftigt.
Ja, at present there is nothing, but you know, if government has to insist that every employee working in an organization compulsorily has to invest some money to be some agencies or the government. Some system has to be developed, which is really not happening right now.
Nicht nur die finanzielle Altersvorsorge bereitet dem Professor aus dem indischen Bangalore Kopfzerbrechen. Auch die Pflege all der Menschen, die immer älter werden, sind in Indien zurzeit kein Thema.
Providing assistance to them will be a big challenge for the government because they may not have that much of family members to support them. So that is another major challenge which will be there for the country.
Auf Indien kommen also ähnliche Herausforderungen zu, wie sie die Schweiz im letzten Jahrhundert erlebt hat. Allerdings haben diese in Indien eine andere Dimension, mit einer Bevölkerung, die auf die 1,5 Milliarden zusteuert.
Wer mit dem Computer arbeitet, der vertraut blind auf Rechenprozesse im Hintergrund, die stumm und unbemerkt ihre guten Dienste tun. Aber manchmal, unerwartet, wird die Routine gestört. Dann gibt es einen Fehler und der Geist in der Maschine zeigt sich. Glitch nennt man solche Rechenfehler, aber die sind weit mehr als ein bloßes Ärgernis. Für viele sind sie Kunst. Der Beitrag von Jörg Tschirn.
Ein Glitch, das ist ein Fehler im System. Ein Algorithmus, der verrückt spielt, ein Programm, das plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Wir kennen das alle aus unserem digitalen Alltag. Im Video auf dem Computer etwa, wenn ein Bild zu lange stehen bleibt und die Pixel sich auf unheimliche Art selbstständig machen. Oder wenn sich beim Handygespräch die Stimme am anderen Ende plötzlich mit einem seltsamen Gurgeln ins Nichts verabschiedet. Glitch ist aber nicht bloß Ärgernis, Glitch kann auch Kunst sein. Die sogenannte Glitch-Art sucht ganz bewusst den Fehler im Digitalen, provoziert ihn etwa, indem sie eine Foto nicht in Photoshop, sondern in einem Musikprogramm öffnet, dort bearbeitet und anschließend wieder als Bild speichert. Die Effekte sind unvorhersehbar, sie reichen von leichten Farbverschiebungen bis zu einer völligen Neukomposition des Bildes. Auch in der Musik gibt es Künstler, die den Glitch, den Fehler also, zum Prinzip erheben. Die deutsche Elektronikgruppe Oval etwa, die schon Mitte der 90er Jahre CDs zum Stottern und Springen brachte und dieses Geräusch ins Zentrum ihrer Musik stellte. Glitch als Kunst ist nicht neu, aber mit der fortschreitenden Digitalisierung hat auch die Glitch-Art an Bedeutung gewonnen. Sie ist Teil einer neuen Ästhetik, die sich auch so nennt, nämlich New Aesthetic. Sie hat das Übertreten des Digitalen ins richtige Leben zum Thema. Die Systeme und Netzwerke, die unsere digitale Welt zusammenhielten, die könnten vom Menschen in ihrer Komplexität gar nicht mehr erfasst werden. Das sagt James Bridle, der Vordenker der New Aesthetic. Er meint damit Prozesse und Berechnungen, die für gewöhnlich im Hintergrund ablaufen, unbemerkt vom Menschen. Ein Glitch macht diese sonst verborgenen Prozesse sichtbar, für einen kurzen Moment als Fehler. Doch darin erschöpft sich der Reiz dieser neuen Kunst noch nicht. Mit ihren Pixelfehlern und Bildstörungen ist die Glitch-Art eine Art Punkrock-Gegenentwurf zum glatten Design dieser Tage. Und die Glitch-Art erzeugt Bilder, die man so noch nicht gesehen hat. Wenn ein Glitch-Künstler einen Fehler provoziert, weiß er im Voraus nie, was dabei herauskommen wird, was der Algorithmus aus einem Bild oder Video machen wird. Die Maschine übernimmt so den eigentlich kreativen Teil der Arbeit, während der Künstler bloß Kurator der schönsten Fehler ist. Und so wird tatsächlich eine neue Ästhetik möglich, denn die Maschine hat keine Vorstellung davon, wie Kunst auszusehen hat. Der Algorithmus macht einfach, was er macht. Aus Fehler und Zufall entstehen so Werke, die sich der Künstler selbst nicht hätte denken können. Und Effekte, die sich auch mit Photoshop nur schwer herstellen lassen.
Der Beitrag von Jörg Tschirn. Die Basler Zeitung schaut heute nach Lausanne auf die Bühne des bekannten Ballets Béjart. Jennifer Kakshuri.
In Lausanne gab es eine Soirée Maler, so der Name des neuen Programms des Ballet Béjart, das drei berühmte alte Werke Maurice Béjarts umfasst. Der bekannte Choreograf Maurice Béjart ist vor 6 Jahren gestorben. Seine Truppe wird allerdings seither von Gilles Romand geleitet und hat eben diese drei Malerwerke ausgegraben, die Béjart in den 70er Jahren für sein damaliges Ballet du XXe siècle in Brüssel kreierte. Die Stücke gehören zu den ersten Choreografien, die den klassischen Tanz mit zeitgenössischen Elementen verband, was damals revolutionär war. Die BAZ lobt die jungen Tänzerinnen und Tänzer, die diesen Stil glorios beherrschten. Zudem sei die Wirkung dieser älteren Malerballette bis heute beeindruckend, ebenso die Gruppen- wie Soloszenen. Einzig wirkte die Schwulst- und Männererotik teilweise etwas forciert. Doch insgesamt seien diese Ballette beeindruckend, wunderbar und mit Kitsch gesegnet.
Der Tagesanzeiger blickt auf die Bühnen in Deutschland.
Da geht es nicht um Aufführung selbst, sondern um das Direktionskarussell, das sich auf deutschen Bühnen gerade dreht. Es ist ein kleines ironisches Who is Who der Theaterszene. Normalerweise ziehe eine Theaterleitung nach 4 bis 7 Jahren weiter, doch in Berlin klebten seit Jahren zwei auf ihren Sesseln. Klaus Peimann, Leiter des Berliner Ensembles, und Frank Kastorf, Intendant der Volksbühne. Die Direktorin jedoch des sogenannten postmigrantischen Theaters Ballhaus an der Naoninstraße in Berlin wechselt nun ebenfalls in Berlin ans Maxim Gorki Theater. Am lautesten drehe sich jedoch das Direktionskarussell in Köln, wo der Schweizer Stefan Bachmann das Schauspiel übernimmt, in der neuen Spielzeit ab September. Bequem werde es dort sicher nicht, schreibt der Tagesanzeiger, da das Haupthaus saniert werde und kulturpolitisch einiges anstehe. Man erfährt zudem, dass die Schweizerin Bettina Stucki in Hamburg Teil des Ensembles wird und der ehemalige Co-Leiter des Neumarkttheaters in Zürich nun ebenfalls nach Deutschland wechselt, nämlich nach Köln zu Stefan Bachmann.
Der Österreicher Michael Haneke gehört nicht nur zu den wenigen Filmemachern, die gleich zweimal die Goldene Palme des Filmfestivals von Cannes gewonnen haben. Sein bisher letzter Film Amour wurde zusätzlich auch noch mit einem Oscar bedacht. Nun gibt der Österreicher zum ersten Mal ausführlich Antwort auf viele der Fragen, die seine lange Karriere bisher aufgeworfen hat. Im 416 Seiten starken Band Haneke über Haneke, der Buchtipp von Michael Sennhauser.
Seit weit über 20 Jahren ist Michael Haneke einer der großen intellektuellen Praktiker des europäischen Kinos. Mit Bennys Video hat er schon 1992 auch in der Schweizer Boulevardpresse eine Gewaltdebatte ausgelöst. Und spätestens mit seinen französischen Filmen mit Isabelle Huppert oder Juliette Binoche hat die Grande Nation du Cinéma den Österreicher adoptiert. So wurde er schließlich sogar als eine Art Rückimport auch im deutschen Sprachgebiet noch zusätzlich nobilitiert. Dazu passt perfekt das nun auch auf Deutsch erhältliche neue Haneke-Buch der beiden französischen Filmkritiker Michel Ciotta und Philippe Rouillet. Um dem notorisch zurückhaltenden Österreicher näher zu kommen, haben die beiden Franzosen das Modell von François Truffauts berühmtem Hitchcock-Buch kopiert und Michael Haneke tagelang zum Gespräch gebeten. Monsieur Haneke, wie haben Sie das gemacht? Könnte der über 400 Seiten starke Band denn auch heißen. Aber der offizielle Titel wird seinem Sujet in seiner klaren Strenge dann doch gerechter. Haneke über Haneke. Der Titel ist Programm, denn Ciotta und Rouillet hüten sich vor all jenen Fragen, welche Michael Haneke ohnehin kaum beantwortet. Das sind all jene, welche die direkte Interpretation seiner zum Teil doch recht komplexen Filme betreffen. Der Lohn für die Haneke- und sachgerechte Interviewtechnik ist ein Buch, das überraschende Einblicke in die Praxis eines versierten Handwerkers liefert. Die beiden Franzosen befragen Haneke mehr oder weniger chronologisch zu seiner ganzen Karriere und teilen die Kapitel des Buches entsprechend auf. Und plötzlich kommen wir so auch zu ungewohnt persönlichen Aussagen von Michael Haneke. So sagt er etwa über seinen Vater Friedrich, einem Schauspieler und Regisseur, zu dem er ein relativ distanziertes Verhältnis hatte:
Im Privatleben war er, obwohl er genauso stur sein konnte wie ich, sehr charmant. Und er hatte deutlich mehr Humor als ich. Er liebte es, Witze zu machen.
Witze macht Michael Haneke in der Tat keine. Dafür benutzt er gerne klare Worte. So sagte zu seiner filmischen Umsetzung der Figur Walter aus Elfrieda Jelineks Roman Die Klavierspielerin:
Im Roman ist Walter einfach nur ein Arschloch. Wenn Sie aber ein Arschloch zur männlichen Hauptfigur Ihres Kinodramas machen, fällt der Film unweigerlich durch. Die Zuschauer werden sich nicht für die Figur interessieren.
Es ist die Mischung von klaren Aussagen, praktischen Einsichten in das Handwerk des Filmemachers und Erinnerungen an einzelne Stationen und Filme aus Hanekes mittlerweile doch sehr lange Karriere, welche dieses Buch so faszinierend macht. Eigentlich kann man Haneke über Haneke auch jemandem empfehlen, der noch keinen einzigen Haneke-Film gesehen hat. Denn nach der Lektüre, die schon für sich fasziniert, kommt das Bedürfnis ganz automatisch, die Filme nun auch noch zu sehen.
Und diese Gespräche von Michel Sjötta und Philippe Rouillet mit dem Regisseur sind auf Deutsch erschienen als Haneke über Haneke, übersetzt von Markus Seibert beim Alexander Verlag in Berlin.
100 Sekunden Wissen.
In der Antike war Rhetorik eine hoch angesehene Wissenschaft und ohne das Beherrschen der kunstvollen Rede war eine Laufbahn als Anwalt, Politiker oder Heerführer undenkbar. In Rhetorikschulen wie der des Apollonius Molon auf Rhodos büffelten selbst Redner aus dem fernen Rom, wie Marcus Tullius Cicero, die Formen des geschliffenen Vortrags bis zum Umfallen. Bis heute tragen die rhetorischen Formen griechische Namen. Einer davon ist Euphemismus, von Euphemein Gutes berichten. Der Euphemismus ist ein Hüllwort, eine abmildernde, oft beschönigende Umschreibung für einen schwierigen, anstößigen Sachverhalt oder gar für ein Tabu. Anzutreffen ist er besonders häufig im Bereich von Sexualität, von Krankheit und Tod. Wenn ihr auf dem Betriebsausflug die fette Firmenchefin mollig macht, dann ist der Euphemismus noch ausgesprochen nett. Wenn das Altersheim allerdings in Seniorenresidenz umbenannt wird, die dann nicht mehr von Putzfrauen, sondern von Raumpflegerinnen gereinigt wird, dann fängt das Verschleiern an. Wahre Beschönigungsvirtuosen sind die Manager und Politiker. Die einen reden von Humankapital und meinen damit Arbeiter, deren Ausbildung und Entlöhnung viel zu viel Geld kostet, und von Restrukturierung, wenn sie sie am Ende in Massen entlassen. Die anderen haben Unwörter wie Kollateralschäden und ethnische Säuberungen auf dem Gewissen und damit unschuldige Kriegsopfer bis hin zum Völkermord. Kein Wunder, dass der Euphemismus, ursprünglich ein Stilmittel der Rhetorik, derart in Verruf geraten ist. Dabei wäre er eigentlich der Hübschere. Sein hässlicher Bruder nämlich ist der Dysphemismus, dessen Ziel ist die eigentliche Schmährede von der Abwertung einer Person oder Sache bis hin zum handfesten Schimpfwort.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.